Herzlich willkommen zur 17. Episode des Management 2.0 Podcasts, zu dem ich mich heute in Frankfurt am Main eingefunden habe, in Eschborn. Und nachdem ich in dem Thema Working Out Loud recht neu bin, habe ich mir da eine Expertin dazu eingeladen, beziehungsweise bin eingeladen worden. Ich sitze hier mit Barbara Schmidt. Grüß dich, Barbara.
Hallo.
Du bist Expertin, würde ich mal sagen, zum Thema Working Out Loud.
Kann man so sehen. Ich bin sozusagen durch den Erfinder, will ich nicht sagen, weil das ja keine ganz neue Sache ist. Also Working Out Loud kommen wir ja später noch zu. Ist ja mehr so ein Konglomerat-Zusammenstellung von eigentlich schon existierenden Dingen. Aber durch den John Stepper, dessen Name damit immer verbunden ist, dazugekommen, der bei uns im Haus arbeitet und der mir diese Methode, dieses Handwerkszeug irgendwie näher gebracht hat. Durch den bin ich dazu gekommen und deswegen bin ich von Anfang an dabei und da kann man dann schon sagen, ja, Expertin.
Du kennst die Wurzeln.
Ich kenne die Wurzeln, ich weiß, wo es herkommt.
Bevor wir aber in die Methode oder das Toolset einsteigen, ich denke, Working Out Loud kann man nicht studieren, das ist was sehr Neues. Ich vermute mal, du kommst aus einem anderen Bereich. Wie bist du denn dazu gekommen? Also was ist so dein Hintergrund?
Also mein Hintergrund ist, ich habe letzte Woche 14-Jähriges bei der Deutschen Bank gefeiert.
Wow.
Ja, habe hier angefangen, eigentlich im Finance-Bereich, das ist auch mein Hintergrund.
Das heißt, du bist eine Finanzkauffrau oder eine?
Nee, ich bin ausgebildet, bin ich Steuerfachgehilfin.
Okay.
Mal sehr, sehr lange her. Hab dann ganz normal in einem Steuerbüro gearbeitet, hab dann Betriebswirtschaft studiert, hab zwischendurch ein Jahr in den USA gemacht, an der Uni. Ich wusste nicht so genau, was ich machen wollte. Ich war 21, ein Jahr zwischen Ende Ausbildung und Job und Studium. Was mache ich denn?
Horizont erweitert.
Man erweitert den Horizont und bin dann in die USA gegangen und hab dann BWL studiert in Saarbrücken. Mhm. An der HTW und bin dann fürs praktische Studienjahr nach Kiel zur Deutschen Bahn gegangen. Ich komme aus dem Norden, deswegen ich wollte dann auch wieder zurück in den Norden und habe da Controlling aufgebaut bei einer der Tochtergesellschaften. Controlling gab es damals noch nicht richtig bei der Deutschen Bahn, das kam ja noch so aus dem Staatsunternehmen raus. Und dann waren halt so vier Jungspunde von der Uni, die gesagt haben, wir machen jetzt mal alles, was wir an der Uni so gelernt haben, setzen wir hier mal um und haben uns nicht nur Freunde gemacht, sag ich mal so. Ja, und dann bin ich 2001 zur Deutschen Bank gegangen. Im Finance-Bereich.
Hier nach Frankfurt oder
noch? Hier nach Frankfurt, also nach Eschborn. Ich habe also im Grunde immer in Eschborn gearbeitet, weil ich immer in der Peripherie GTO, also Global Technology and Operations, gearbeitet habe. Und bin dann so durch diverse Wechsel, habe ich einige Stationen in der Deutschen Bank hinter mir und mache jetzt seit anderthalb Jahren Kommunikation für ein Transformationsprojekt innerhalb von Technology im Infrastrukturbereich. Davor bin ich eigentlich schon zu dieser Working Out Loud Idee gekommen. Also weil die hat mich gleich persönlich angesprochen.
Mhm. Und du bist aber jetzt nicht in dem Kommunikationsbereich angesiedelt, sondern arbeitest eher projektartig?
Ich arbeite projektartig, also ich bin im Infrastrukturbereich angesiedelt und mache da Kommunikation. Natürlich immer in Verbindung mit meinen Kommunikationskollegen, die da immer ein Auge drauf haben, was macht ihr denn?
Die sind dann eher so klassische Unternehmenskommunikationssachen.
Genau, klassische interne Unternehmenskommunikation, mit denen wir uns natürlich auch abstimmen, was wir machen und was wir machen wollen. Natürlich muss man da Guidelines und Policies beachten, wie überall. Und also damit da keiner dem anderen dazwischen funkt und dann, ich bin sehr viel detaillierter einfach in dem Programm, in dem Projekt, an dem ich arbeite, drin. Und deswegen bin ich so die Schnittstelle nach außen.
Vom Projekt in die interne Öffentlichkeit.
Genau, vom Projekt in die Deutsche Bank und andersrum genauso.
Und du bist, wenn man mal jetzt auf das Thema Working Out Loud blickt, John schreibt ja in seinem Buch 2008, war so bei ihm die Wurzel, ja, dass er angefangen hat, sich mit zu beschäftigen, auch wenn er es, glaube ich, da noch nicht gesagt hat. So, ab wann bist du dann wann bist du das erste Mal auf das Thema gestoßen?
Ende 2011, Anfang 2012, würde ich sagen. Da kamen so die ersten Blogposts von dem John Stepper. Also wir haben so eine interne Collaboration-Plattform in der Deutschen Bank. Das ist also unser Social Intranet sozusagen. Da kamen so die ersten Blogposts von ihm auf und über einen bin ich dann gestolpert und habe das gelesen und fand einfach diese Idee von Teilen sehr gut. Ja, weil ich bin so ein Verfechter von jedes Problem, das ich habe, hat vor mir schon fünf andere schon mal gelöst. Vielleicht nicht alle, aber meistens. Und sei es auch nur eine Teillösung, die man bekommen hat. Also ich muss nicht immer das Rad neu erfinden. Und dieses öffentliche Arbeiten oder dieses öffentliche Teilen von, nicht nur immer von Ergebnissen, sondern von Arbeitsmethoden ist im Grunde und auch von Zwischenschritten, hat mich einfach sofort angesprochen. Und dann ist man so den klassischen Weg gegangen. Man hat halt ein paar Kommentare hinterlassen, man hat mal auf den Gefällt-mir-Knopf gedrückt, man hat Fragen gestellt und so sind wir beide dann ins Gespräch gekommen und dann hat er Freiwillige sozusagen gesucht für sein Working Out Loud Coaching, was dann am Ende sozusagen die Basis war für die Entwicklung der Working Out Loud Circles. Und da habe ich sofort hier geschrien. Ich gesagt, mache ich. Ich kannte ihn gar nicht. Also ich kannte ihn wirklich nur über unsere Social Intranet. Ich kannte ihn gar nicht. Und so sind wir dann in das telefonische Coaching Working Out Loud gekommen.
Also das heißt, seine Entwicklungsgeschichte vorher war da quasi schon abgeschlossen. Er war schon dabei, andere in dieser Methodik auszubilden, wenn man so sagen will, oder?
Nee. Also das Coaching ist tatsächlich sein Gedankengang und sein Konzept hatte er oder seine Idee hatte er für sich entwickelt und auch das Handwerkszeug dazu. Aber jetzt, wie er das an die Masse bringt oder wie er es unter die Leute bringt, das glaube ich, das war bei ihm noch nicht so ausgeprägt zu dem Zeitpunkt. Also natürlich über seinen Blog, ne, johnstepper.com damals noch. Mittlerweile ist es ja workingoutloud.com. Sein Blog ja, aber wie er es wirklich den Leuten an die Hand gibt, dass sie damit arbeiten können, ohne dass er daneben steht und Händchen hält oder ohne dass er daneben steht und es ihnen erklärt, das war noch nicht so ausgegoren. Also er hat mir später mal gesagt und er hat es auch im Buch geschrieben, dass im Grunde diese ersten Coachings, die er mit mir und auch mit einem anderen Kollegen hatte, hier in der Bank, die Circles mitentwickelt haben, ja, weil ich glaube, wir ihn schon hart gefordert haben, auch als Coachee.
Mhm. Ja. Also das heißt, es hat begonnen sozusagen eher in Einzelcoachings.
Genau, das war auch ein 12-Wochen-Programm, also wie sich der Circle nachher auch weiterentwickelt hat. Und wir sind genau die Schritte und Ideen irgendwie abgegangen. Aber natürlich hat sich während des Arbeitens damit dann schon herausgestellt, manche Dinge gehen besser, manche Dinge gehen nicht so. Das funktioniert nicht. Da kann man ein bisschen detaillierter reingehen. Also das war, glaube ich, wirklich so ein Entwicklungsprozess.
Der Feinschliff.
Und deswegen, um auf die Eingangsfrage mit bin ich Experte oder nicht zurückzukommen, ich glaube, da man so ein bisschen mitentwickelt hat und auch die Ursprungsidee und die Grundidee von seinem Konzept, also von ihm einfach hat, ja, Experte.
Jetzt gehen wir nochmal auf den Begriff zurück, Working Out Loud. Man könnte ja drunter verstehen, man singt laut beim Arbeiten, was wahrscheinlich damit nicht gemeint ist. Nee. Du hast das so ein bisschen schon angerissen. Es geht darum, sich, wie Harald Schirmer das mal genannt hat, über die Schulter schauen zu lassen bei dem, was man arbeitet. Wie würdest du denn Working Out Loud als Methode definieren? Was ist es für dich?
Für mich ist es transparentes Arbeiten, öffentliches Arbeiten und Teilen von Methoden. Also für mich ist das ein ganz klarer Unterschied zu Teilen von Ergebnissen. Wenn ich fertig bin, schreibe ich eine Arbeit drüber, ich schreibe ein Essay drüber, ich schreibe einen Blogpost drüber, ich mache eine Präsentation, wenn ich fertig bin und alles ist hübsch. Working Out Loud ist tatsächlich das Working für mich. Also dieses, wie gehe ich an eine Problemlösung heran? Welches Problem habe ich? Ich frage erstmal nach mit, hat das vielleicht schon jemand anders mal gehabt? Kann mir jemand dabei helfen? Also wirklich das Helfen anbieten, aber auch Helfen einfordern. Gerade in einer Organisation, in der ich arbeite, wo über 100.000 Mitarbeiter sind, glaube ich, kann einem das sehr viel Zeit und auch Geld sparen, wenn ich einfach die Expertise von 100.000 Leuten einfordere oder anfordere und sage, irgendjemand hat das doch auch schon mal gemacht. Also für mich ist es wirklich das öffentliche Arbeiten.
Das heißt sozusagen, wenn man es mit einem wissenschaftlichen Betrieb vergleicht, wo man ja auch sehr viel forscht und am Ende dann ein Paper rauskommt oder ein Forschungsbericht, sozusagen nicht nur den Bericht oder das Paper zu veröffentlichen, sondern auch den Weg dorthin.
Genau.
Auch die Dinge, die vielleicht nicht geklappt haben.
Zum Beispiel, also immer wieder dieses, was habe ich daraus gelernt? Was hätte ich besser machen können? Das hat sehr viel dann auch mit Selbstreflexion zu tun, weil ich lerne ja auch eigentlich mehr aus den Fehlern, die ich mache, das hätte ich jetzt anders machen können, als aus dem, was immer nur gut läuft. Ja, wenn irgendwie alles nur gut läuft, ist es schön und sieht auch immer gut aus. Aber ich glaube, Sachen, die nicht so gut laufen, bleiben einem besser oder länger in Erinnerung. Deswegen finde ich das während des Arbeitens schon teilen. Das ist für mich der wichtige Punkt an Working Out Loud.
Und jetzt könnte ja jemand, der das erste Mal hört, sagt, naja, dann teile ich ja mein Wissen, meine Ideen mit anderen. Was habe ich denn davon? Also kommen da viele Leute auf die Idee, na, ich mache dann was für andere? Was ist so die Antwort auf die Frage, what's in it for me?
What's in it for me oder was bringt es mir? Also meine Antwort ist grundsätzlich immer, ich vermehre Wissen, wenn ich es teile. Ich vermehre mein Wissen, wenn ich es teile, weil ich würde mal sagen, in 90% der Fälle ein Feedback bekomme. In 90% der Fälle bekomme ich, und sei es auch nur, wenn ich einen Blogpost schreibe, dass jemand auf den Gefällt-mir-Knopf drückt und sagt, hey, finde ich super. Dass jemand einen Kommentar hinterlässt, dass jemand sagt ja, finde ich prima, hat mir bei mir geholfen. Das bringt mir persönlich etwas, wenn ich sehe, oh, guck mal, das, was ich mache, hat jemandem anderen geholfen, irgendwie sein Problem zu lösen. Ja, genauso wie ich, wenn ich ein Problem habe, erstmal gucke mit, gab es das vielleicht vielleicht schon. Also ich suche dann bei uns auf dem Social Intranet, suche ich nach Schlagworten, hat das vielleicht auch schon mal jemand, um auf schon vorhandenes Wissen zurückzugreifen. Ich glaube, das ist immer ein ganz großer Punkt in Wissensmanagement und Wissenstransfer, dass wir viel zu wenig auf bestehendes Wissen zurückgreifen und jeder meint mit, ich muss es selber machen.
Das Not-Invented-Here-Syndrom.
Ja, also dieses, wir erfinden immer das Rad neu. Und das ist so unnütz. Also für mich persönlich ist das einfach unnütz. Ja, ich kann da immer nur von meiner persönlichen Meinung reden. Für mich persönlich ist das einfach unnütz. Ja, natürlich, ich bekomme auch Fragen mit, ja, aber warum soll ich denn das teilen? Und dann rennt vielleicht noch jemand anders damit los. Kann passieren, ist mir persönlich noch nie passiert. Ich will aber nicht sagen, dass das nie passieren kann, weil irgendwie Diebstahl von geistigem Eigentum in Anführungsstrichen wird es immer geben. Davor kann ich mich auch nicht schützen. Davor kann ich mich aber auch nicht schützen, wenn ich die fertige Lösung präsentiere. Dann kann jemand anders damit auch losrennen.
Also die fertige Lösung ist ein Patent, was es selten ist.
Aber was aber sehr selten ist, ja. Also was ja wirklich in Wissensmanagement, also wenn wir ja jetzt mal aus der wissenschaftlichen Arbeit das rausnehmen, was aber bei, wie man so immer so schön sagt, Wissensarbeitern, wie wir ja welche sind, was da ganz, ganz selten ist. Also dass ich da ein Markenrecht oder ein Patent oder ein Copyright drauf habe, ja.
Das heißt, du würdest sagen, der eigene Nutzen, der ist so mehrstufig. Das eine ist, ich teile eigene Dinge, die ich getan habe, bekomme daraufhin Feedback. Mhm. Im schlimmsten Fall ein Lob auch mal, was es ja auch im täglichen Leben oft zu wenig gibt.
Ja.
Aber ich baue mir darüber auch ein Netzwerk auf, wo ich, wenn ich dann mal Fragen habe oder Probleme zu lösen habe, darauf zurückgreifen kann und das Netzwerk mir dann hilft.
Also weil ich sehe dann ja, welche, also wenn ich jetzt mal intern bleibe, ich sehe ja, welche Kollegen einen ähnlichen Aufgabenbereich haben wie ich. Deswegen gibt es ja auch diese Communities of Practice, wo sich dann zum Beispiel die Kommunikationskollegen zusammentun. Es gibt andere, wo sich Projektmanager zusammentun. Die arbeiten nicht alle an einem Projekt, sondern die sind alle Projektmanager oder die sind alle Business Manager oder Business Analysts. Und die teilen im Grunde ihre Erfahrung aus ihren Bereichen. Und ich sehe dann ja, wer hat einen ähnlichen Aufgabenbereich wie ich. Das heißt, wenn ich das nächste Mal eine Frage habe, kann ich konkret in dieser Gruppe oder auch konkret an Kollegen die Frage stellen mit, ich habe hier was, habt ihr das schon mal gehabt?
Okay, dann hat John Stepper in seinem Buch beschrieben, es gibt so diese 5 Elemente, wie er es nennt, des Working Out Louds. Er sagt Purposeful Discovery, Building Relationships, das haben wir schon gestreift, Leading with Generosity, Making you and your work visible und a Growth Mindset. Wie würdest du das denn, also was sind diese 5 Elemente im Kontext der Methode? Beschreibt es so ungefähr den Mindset, der da dahinter steckt?
Ja, ich glaube, dass hinter Working Out Loud nicht das Handwerkszeug liegt, natürlich auch, aber für mich ist Working Out Loud mehr eine Änderung von Einstellung. Nämlich genau weg von diesem, ich muss alles selbst machen, zu, ich kann teilen, ich kann auf das Wissen anderer Leute zurückgreifen, ohne dass ich mir blöd dabei vorkomme, weil ich habe es ja nicht selbst gemacht. Ja, ich habe es sozusagen kopiert. Aber auch, du hast es gerade schon mal angesprochen, mit mal ein Lob bekommen. Also dieses Leading with Generosity, einfach Leuten auch mal sagen, hey, das hast du gut gemacht. Oder einfach nur etwas teilen, ohne dass ich etwas erwarte. Ja, dass ich, wenn ich einen Inhalt sehe oder einen Blogpost lese und sage, oh, der könnte für den Simon auch super interessant sein, also schicke ich ihn dir. Ohne dass ich erwarte mit, dass du in Jubel stürme oder dass irgendetwas passiert. Also einfach dieses Netzwerken, da kommen wir dann aufs Netzwerken zu. Netzwerken lebt ja auch erst von Geben und dann vom Nehmen. Ja, also wenn ich mein Netzwerk aufbaue mit der Intention, gleich was rauszuziehen, funktioniert in den seltensten Fällen. Ja. Deswegen also ein Netzwerk erst aufzubauen, wenn ich auf Jobsuche bin, ganz schlechte Idee. Sondern dieses, man nennt das, glaube ich, innere Motivation, ja. Also diese innere Motivation zu haben, Leuten was Gutes zu tun, das klingt so nach Gutmensch, aber einfach doch Leuten was Gutes zu tun, ja. Einfach mitzudenken und zu sagen, oh, das Thema ist für den interessant. Für mich jetzt vielleicht gerade nicht so, aber ich weiß, der Simon arbeitet dran, also teile ich das mit ihm. Das ist auch wieder, das geht in Netzwerkbildung, das geht in Wissen teilen. Ich muss ja nicht mehr mein Wissen teilen, ja. Ich kann ja auch sagen mit, hey, ich weiß, irgendwie Schlagworte habe ich im Kopf, der Simon arbeitet dran, teile ich
mit ihm. Hier gibt's einen interessanten
Artikel. Sorry, ich nehme dich jetzt gerade immer so.
Ja, kein Problem. Es kann ja auch sein, ich teile einen interessanten Artikel, den jemand anders geschrieben hat, aber ich weiß, dass du ihn gebrauchen kannst.
Genau, sowas, ja. Also es geht ja nicht immer nur um das eigene, sondern halt auch so ein bisschen die Verbindung schaffen zwischen Menschen und Themen. Zwischen Menschen und Menschen und zwischen Themen und Themen. Also einfach so einen gesamtheitlichen Ansatz von Arbeit und von Wissen.
Also so ein bisschen, was man im echten Leben vielleicht auch die gute Kinderstube mal bezeichnen würde, also so Danke sagen, einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft als Großes beitragen, kombiniert vielleicht damit, dass über Internet und über digitale Technologien dieses Beitragen viel einfacher geworden ist, gerade wenn man verteilt irgendwo auf der Welt sitzt, als es vielleicht vorher war.
Insbesondere das Wertschätzen. Ich glaube, dass das viel zu selten gemacht wird. Und dass es den Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie es nicht tun. Und dass Menschen das auch gar nicht wollen, dass sie es nicht tun. Ja, also die machen das ja nicht aus böser Intention, sondern einfach, weil so viel auf Menschen irgendwie einprasselt und so viel auf der Agenda steht, dass man einfach nur mal sagt mit, hey, danke, hast du super gemacht. Oder guck mal, das könnte dir helfen. Oder hast du was, was mir helfen könnte? Also dieses, ach, was man früher einfach, oder was man im echten Leben unter Freunden, sage ich jetzt mal, ganz normal macht. Und warum soll man dieses Verhalten nicht auch auf ein virtuelles Leben übertragen können?
Was vielleicht auch, was man 10 Leute, die in einem Büro gemeinsam sitzen, was man da auch tut.
Ja.
Was man halt aber halt in einem multinationalen Konzern über die ganze Welt verteilt schwieriger tun kann.
Genau. Und dann ist halt so eine Social Intranet Plattform oder so eine Social Collaboration Plattform ist dann natürlich super, weil ich alle Kollegen erreiche. Ja, also das, was früher im Grunde, ich kenne da jemanden kennt, der jemanden kennt, der dir helfen könnte. Was also über 3 Ecken ging, geht jetzt über den gesamten Globus und in jedem Geschäftsbereich.
Für diejenigen, die Social Collaboration Plattform jetzt nicht kennen, kann man sich vorstellen als so eine Art Facebook oder Twitter, aber innerhalb des Unternehmens.
Innerhalb des Unternehmens, ja. Also das ist abgegrenzt nach außen. Es ist nur zugänglich für Mitarbeiter des Unternehmens. Wie so ein geschützter Raum, so geschützt man bei 100.000 Leuten sein kann, aber schon ein geschützter Raum, wo man all das, was wir gerade besprochen haben, eigentlich machen kann. Ich kann Fragen stellen, ich kann meine Erfahrungen teilen, ich kann Blogposts schreiben, ich kann Termine vereinbaren, ich kann all das, was wir gerade besprochen haben.
Das heißt, so wie ich mich jetzt im Internet meinetwegen auf Twitter vernetze mit Leuten und dort kurze Nachrichten schreibe oder Fragen schreibe und auf WordPress vielleicht meinen Blog habe, um längere Posts zu schreiben, das habe ich einfach innen nochmal gespiegelt sozusagen.
Genau, das ist einfach intern in dem Unternehmen nochmal aufgebaut. Ich kann genauso Arbeitsgruppen oder Gruppen bilden, wie ich das auf LinkedIn kann oder auf Google Plus kann. Ich kann ein Profil anlegen, so wie ich das auf Twitter habe oder auf Xing habe. Ich kann kurze Nachrichten rausschießen, wie ich das auf Twitter mache. Ich kann längere Sachen, wie du es gerade sagst, irgendwie schreiben.
Ich kann einander folgen.
Ich kann also auch mein Netzwerk aufbauen. Das, was ich vorhin einmal kurz angerissen hatte, diese Communities of Practice. Das sind Gruppen, wo sich einfach Kollegen mit ähnlichen Aufgabenbereichen zusammenschließen, um ihre Erfahrungen zu teilen.
Also kann man sich vorstellen wie Facebook-Gruppen?
Genau, wie Facebook-Gruppen. Ich kann zusammen an Dokumenten arbeiten, ohne dass ich sie ewig hin und her mailen muss, sondern ich stelle sie einfach ein. Und insbesondere, wenn ich in virtuellen, globalen Teams arbeite, kann das bezüglich Zeitverschiebung sehr interessant sein, weil ich nicht warten muss, bis der Nächste das aus seinem Postkorb
kommt. Kommunikation.
Genau.
Das heißt praktisch, wenn man jetzt sagt, Working Out Loud hat eine technologische Komponente und eine Mindset- oder Verhaltenskomponente, kann man erstmal festhalten, die technologische Komponente ist relativ einfach. Jeder, der eine SMS schreiben kann, kann auch twittern, sag ich mal. Mhm. Jeder, der eine E-Mail schreiben kann und noch Schlagworte dranhängt, kann bloggen. Mhm. Jeder, der schon mal in einem Forum diskutiert hat, kann sich in so eine Community einbringen. Mhm. Das heißt, technologisch ist das erstmal, außer dass es vielleicht im Organisationsumfeld neuer ist, kein Hexenwerk.
Nee. Für mich ist die größere Herausforderung der Mindset, weil es ist eine Herausforderung für jemanden, der das noch nie gemacht hat. Bevor ich zum Beispiel zu Working Out Loud bin, war ich auch kein Twitterer. Mittlerweile bin ich ein sehr aktiver. Also ich habe das auch nie so, ich dachte mir so, ach Gott, diese mit den 140 Zeichen und dann fest. Und ich habe irgendwie auch nie den Sinn und Zweck sozusagen gesehen und habe es im Grunde dadurch gelernt. Also für jemanden, der vorher noch nie mit diesen Methoden irgendwie zu tun hatte, und davon gibt es eine Menge, sollte man nicht meinen. Das hat nichts mit, oh, die ältere Generation macht es nicht und die Gen Y macht es alles. Auch die Gen Y ist da nicht so vorweg, wie viele denken. Ist das eine Herausforderung, sich nach außen, und sei es jetzt auch innerhalb eines Unternehmens, aber nach außen hin zu öffnen und nach außen hin auch das Risiko auf sich zu nehmen, dass man vielleicht etwas postet, gerade weil man ja über die Arbeit an sich postet, dass man vielleicht, was noch nicht ausgegoren ist, was noch nicht fertig ist, dass man, also das ist für mich, dass wenn ich Feedback innerhalb des Unternehmens bekomme, dass Leute sich erstmal scheuen, was zu schreiben, weil sie Angst haben, was falsch zu machen.
Stichwort Fehlerkultur.
Genau.
Oder generell auch, ich glaube, wir haben ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, so diesen Hang, etwas erst zu veröffentlichen, wenn es fertig ist.
Wenn es fertig ist.
Was auch
und
immer fertig
ist. Und wenn es abgesegnet ist und wenn das unterschrieben ist und wenn 5 Leute gesagt haben, das ist gut so.
Format und Grafiken schön
genau.
sind.
Und, ja. Genau. Und aus diesem Perfektionismus heraus oder aus dieser Angst heraus, etwas falsch machen zu können, den ersten Schritt zu machen, das ist sehr schwer. Das ist für viele sehr schwer. Meine Empfehlung ist immer, in dem Fall, du musst ja gar nicht erstmal aktiv anfangen. Ja, du kannst ja passiv anfangen. Du kannst passiv anfangen, indem du andere Beiträge liest, indem du vielleicht mal ein wortloses Hey super, in dem nur noch, weil die meisten haben irgendwo einen Gefällt mir Knopf oder ein
interessant
oder interessant Favorit oder ein sowas, Rating, ne? 4 von 5 Sternen oder was auch immer. Also dieses, gewöhn dich erstmal passiv an das Teilnehmen. Und aus meiner Erfahrung heraus, wenn jemand sich passiv beteiligt, was eigentlich schon ein Widerspruch in sich ist, sich passiv zu beteiligen. Aber du weißt, was ich meine. Also wenn jemand passiv teilnimmt, dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Drang, etwas zu sagen, weil man sagt, das ist aber, da habe ich aber eine andere Meinung oder hey, finde ich super. Der Drang, sich aktiv dann in die aktive Rolle zu begeben, der ist sehr, sehr groß. Und dieser Sprung passiert dann irgendwann von, oh, ich lese nur mit, zu, hey, ich mache auch was. Und sei es nur, ich gebe erstmal nur einen Kommentar. Oder ich stelle eine Frage, weil ich das nicht richtig verstanden habe. Und darüber dann denkt man dann so, ja, aber ich könnte doch meine Arbeit irgendwie auch teilen. Das ist doch ähnlich zu dem, was ich mache. Und ich kann da doch was zu beitragen. Weil im Grunde, ich glaube, der Mensch möchte sich mitteilen. Und er möchte teilen, was er weiß.
Der Mensch als kommunikatives Tier.
Ja.
Ne?
Ja. Und auch als Herdentier. Also dieses, ich möchte Teil der Gemeinschaft sein und ich möchte mich, ja, und ich möchte auch mal zeigen, was ich kann und ich möchte auch mal zeigen, was ich weiß.
Jetzt hast du vorhin gesagt, der Container oder die Methode, wie man Leuten versucht, jetzt diesen Mindset nahezubringen. Das Schlagwort Circle ist gefallen, sind diese Circles. Ich glaube, du hast auch den Zeitraum von 12 Wochen schon genannt. Was ja vielleicht für jemand, der jetzt anfängt, sich mit einer Methode zu beschäftigen, erstmal viel klingt. Also gerade so im Geschäftsumfeld. Ich erlebe das oft, wenn man sagt, hier gibt es ein Thema, da gibt es ein Seminar, das dauert einen Tag. Da rollen schon viele mit den Augen. Geht es nicht in einem halben Tag Webinar auch? Ich glaube, von dem, was du jetzt gesagt hast, es geht weniger darum, jetzt irgendwie das Drücken von Knöpfen zu erlernen, sondern eher Verhalten zu verändern. Mhm. Da steckt erstmal drin, dass sowas nicht in einer Stunde oder einem Tag oder 2 Tagen am Stück passiert. Kann, oder?
Richtig, weil ich komme gleich dazu zu sagen, warum ich eigentlich 12 Wochen besser finde als einen geballten Tag. Aber ein Punkt ist, ich muss Dinge immer wiederholen, wenn ich ein Verhaltensmuster ändern möchte oder ein Mindset ändern möchte, dann muss ich Dinge wiederholen. Ich muss sie üben und ich muss sie tun. Und das kann ich nicht, wenn ich das an einem Tag geballt in 8 Stunden einfach nur sage, hier hast du das Buch, es gibt ja auch Circle Guides, hier hast du das Zeug, lies es dir durch, wir üben das jetzt 3-4 Mal und dann bist du fertig. Und dann bist du ein Zertifizierter, wir in Deutschland mögen ja gerne Zertifikate.
Zertifizierter Working Out Loud. Wie auch immer.
Mensch, genau. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich glaube, es ist einfacher, einmal die Woche 1 Stunde zu investieren, als einen ganzen Tag.
Definitiv, ja.
Das ist auch einfacher,
in meinen Kalender
einzutragen, in meine Lebensweise einzuordnen. Ich glaube, jeder von uns hat einmal die Woche 1 Stunde, in der ich mich mit, sei es Kollegen oder mit Menschen aus anderen Unternehmen zusammensetze. Und es gibt da auch keine Hierarchie in so einem Circle, um an diesen Methoden zu arbeiten.
Das heißt, ein Working Out Loud Circle ist eine Gruppe von wie viel Personen?
Man sagt nicht mehr als 5. Also das sind nur so 4 bis 5. Es können auch manchmal 6 sein, aber größer sollte es wirklich nicht sein, weil ja alle, also es geht im Grunde los, dass man sich das erste Treffen, dass man sich A darauf einigt, dass jeder an diesem Circle teilnimmt. Wichtig ist, was in dem Circle besprochen wird, bleibt im Circle.
Damit
sich die Leute öffnen können, damit es einfach vertraulich bleibt. Und das finde ich auch ganz gut so, weil man ja wirklich auch, wenn wir wieder über Fehlerkultur sprechen, Fehler machen wird. Das ist vollkommen normal. Damit haben manche aber, und das ist auch vollkommen normal, auch ein Problem, wenn das so dann in die Öffentlichkeit irgendwie getragen wird. Deswegen mache ich da die kleinen Circles, um einfach in dieser kleinen Gruppe von Gleichgestellten, das ist auch sehr wichtig, dass es keine Hierarchie gibt, an den Methoden von Working Out Loud von John Stepper zu arbeiten.
Das heißt praktisch, man hat 5 Personen, man hat so eine Art Coach oder Facilitator.
Der nennt sich Facilitator. Der ist aber im Grunde nur dafür da, um so ein bisschen den administrativen Kram zu machen. Ne? Die Meetings oder die Treffen aufzusetzen, dafür zu sorgen, dass irgendwie alle da sind, dass alle die Materialien haben, dass sozusagen die Hausaufgaben vergeben werden, wenn dann welche dran sind. Also das ist jetzt keiner, der die Rolle des Coaches übernimmt, sondern das ist wirklich eher der, wenn das Gespräch stockt, ne, nochmal es wieder in Gang bringt, der irgendwie auch mal vielleicht kritisch nachfragt, wenn es gerade nicht so läuft. Der so ein bisschen anhand der Guides und anhand des Buches das Gespräch, naja, führt nicht, aber wieder in die Bahn lenkt, wenn es irgendwie gerade aus.
Also das heißt, der muss auch in dem Sinne jetzt nicht wie ein Projektleiter nach irgendeinem Curriculum ausgebildet sein, sondern wenn sich jetzt irgendwo 6 Leute, 5 Leute, die den Podcast hören, denken, wir wollen sowas machen, dann würden die hergehen, würden sagen, wo kriegen wir 12 Wochen irgendwie eingeplant, wo wir uns synchron 1 Stunde die Woche treffen können. dann würden sie sich von der workingoutloud.com Webseite die Circle Guides runterladen, wo die letztendlich die Agenda dieser Stundenmeetings drinnen ist.
Ja, das finde ich auch das Gute an Working Out Loud. Ich muss keine Schulung machen, ich muss kein Seminar besuchen, ich kann es selber machen. Ich kann es anhand der Materialien, die da sind, selber machen. Um nochmal zurückzukommen, wie laufen diese Circles ab? Also, erstes Treffen ist die Verpflichtung die Verpflichtung. Es ist eine Verpflichtung zu sagen, wir machen das. Wir verpflichten uns auch alle zu diesen 12 Wochen. Und jeder nimmt sich ja ein Ziel vor, was er in diesen 12 Wochen erreichen möchte. Das kann vollkommen unterschiedlich sein. Das kann ein berufliches Ziel sein mit, ich will mein Netzwerk erweitern in dem und dem Bereich. Das kann ein privates Ziel sein. Bleibt jedem vollkommen selbst überlassen. Innerhalb dieser 12 Wochen wird dann mit den Methoden und dem Handwerkszeug, was durch die Guides und durch das Buch an die Hand gegeben wird, auf dieses Ziel hingearbeitet. Und zwar im Austausch immer mit diesen 4, 5 Gruppenmitgliedern, dass man im Grunde ja laut über Dinge nachdenkt. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gemacht, dass man sagt, ich hänge gerade irgendwo, ich spreche es einfach mal laut durch und wenn es dann Sinn macht, ist es richtig. Und wenn es keinen Sinn macht, wenn ich irgendwo hängen bleibe, dann muss ich dann nochmal drüber nachdenken. Und im Grunde tue ich das. Ich denke also laut über mein Problem nach und über mein Ziel nach und arbeite darauf hin in diesen 12 Wochen.
Das ist quasi das, was man in allen Arten von Selbsthilfegruppen auch praktiziert, zu sagen, ich habe einen geschlossenen Vertrauensraum, in dem ich über Fortschritt in was auch immer sprechen kann und man sich so auf Peer-Ebene oder auf Augenhöhe sozusagen austauschen kann.
Genau, und deswegen ist es sehr wichtig, dass es keine Hierarchie in diesem Circle gibt. Also deswegen würde ich auch immer vorschlagen, wenn ich einen Circle in einem Unternehmen mache, dass ich zum Beispiel nicht Chef und Angestellten in einen Circle packe. Das kann gut gehen. Das kann aber auch ganz bös ins Auge gehen.
Gerade wenn der Angestellte gerade drüber nachdenkt, vielleicht sich einen anderen Job zu suchen.
Ja, oder wenn er sagt, ich mache jetzt Kommunikation, aber eigentlich will ich mich in einen anderen Bereich. Das interessiert mich auch und ich möchte mal ausloten, kann ich mich auch dahin entwickeln. Ja, wenn der Chef dann daneben sitzt und ihn anguckt, denkt er sich auch so wie. Also das ist halt nicht ganz so praktisch. Weil dieses auf Augenhöhe ist, glaube ich, eines der wichtigsten Kriterien in dem Circle. Dass auch keine Wertung stattfindet von Zielen. Ja, wenn jetzt jemand vielleicht alle haben sie ein berufliches Ziel, ich will mich dahin weiterentwickeln und einer hat ein privates Ziel, was ganz anders ist, also dass da keine Wertung stattfindet von wie du hast ein privates, sondern das ist einfach ein Ziel, was man sich setzt und da ich möchte das mit diesen Methoden jetzt erarbeiten.
Und das ist auch was relativ frühzeitig, glaube ich, in der ersten Woche schon passiert.
Genau, also diese Zielsetzung passiert in der ersten Woche.
Das heißt, man steckt sich ein Ziel, schreibt sich das auch auf wahrscheinlich,
teilt
es innerhalb der
Circle-Mitglieder. Man teilt das Ziel innerhalb der Gruppe, innerhalb der Circles. Wir haben auch schon Circles gehabt, wo das Ziel erarbeitet wurde, im zweiten oder dritten, das kann auch passieren. Wie gesagt, bei mir beim Coaching ging es auch nicht so so einfach von der Hand. Aber im Idealfall ist das Ziel eigentlich schon da, weswegen sich jemand entscheidet, so einen Circle zu machen. Und dann gibt es die sogenannte Liste. Und diese Liste, dieses Wort kann man nach 12 Wochen nicht mehr, also ich konnte es nach 12 Wochen nicht mehr hören.
Weil also sich sehr viel darauf bezieht.
Weil diese Liste im Grunde das Handwerkszeug ist. Also es
ich glaube, die Relationship List.
Das ist die Relationship List oder Contribution List, so wird sie ja später erarbeitet. Also diese Liste fängt im Grunde ganz klein an mit, wenn du dir ein Ziel setzt, welche Leute kennst du? Also wenn ich zum Beispiel mal sage, ich möchte mich in einen anderen Interessensbereich entwickeln. Ja, oder ich möchte mal gucken, was gibt's denn in einem anderen Bereich, in dem ich gerade arbeite. Dann geht's im Grunde erstmal los mit, welche Menschen oder Rollen kennst du denn in dem Bereich? Also es müssen gar nicht Namen sein, sondern wirklich mit, ich sage jetzt mal, Teamleitung. Also wenn jemand jetzt in den Kommunikationsbereich reinwechseln möchte, zum Beispiel irgendwie Teamleitung, Kommunikation. Will ich interne Kommunikation, will ich externe, also mehr Presse, bla, irgendwie sowas machen. Welche Rollen kennst du in dem Bereich? Kennst du vielleicht schon die Namen oder die Menschen dazu? Willst du in deinem Unternehmen bleiben oder willst du auch mal außerhalb irgendwie gucken? Damit geht's ganz einfach los.
Das heißt, ich liste dort Menschen, Namen oder auch Platzhalter im Sinne von Rollen.
Genau, so das würde mich interessieren. Und dann geht es über die 12 Wochen mit, wie schaffe ich es, eine Verbindung zu diesen Rollen und diesen Menschen aufzubauen? Ja, weil ich ja von denen sozusagen etwas lernen möchte oder etwas haben, also oder mich mit denen verbinden möchte, mit denen netzwerken möchte. Da kommen wir dann über die Relationship-Liste und die Contribution-List, wo wir dann wieder Leading by Generosity sind, also mit Wertschätzung irgendwie arbeiten und führen. Was habe ich, was ich denen geben kann? Warum sollten die ausgerechnet sich mit mir verbinden? Warum sollten die ausgerechnet mit mir netzwerken? Dann kommen wir wieder auf, das ist vielleicht ganz interessant für den, dieser Inhalt, dieser Zeitungsartikel, dieser Blogpost. Das heißt, da fange ich an, mit Themen und Menschen zu verbinden. Ja? Und das wird alles auf dieser Liste festgehalten. Und dieser Liste, also ich kann aus meiner Erfahrung, meine Liste wurde verworfen, neu angefangen, durchsortiert, repriorisiert, von unten nach oben. Ach nee, das möchte ich dann doch nicht. Nein, der ist, nein, ich möchte erst mit dem anderen. Also das ist ein lebendes Gebilde. Deswegen meinte ich so ein bisschen halb scherzhaft mit, ich konnte es am Ende nicht mehr hören, weil immer, Barbara, hast du die Liste? Ja, ich habe diese Liste. Also das ist im Grunde das Handwerksmaterial. Und jetzt würden sich viele Fragen stellen mit, ja, aber das ist doch nicht neu. Und das ist doch auch kein Hexenwerk. Was ist denn daran neu? Dann kann ich sagen, das stimmt, das ist alles nichts, was wir nicht irgendwann schon mal irgendwie gehört oder gemacht hätten. Listen machen, kategorisieren, einordnen. Das Ganze jetzt mit diesem Purpose, mit diesem Sinn und Zweck dahinter zu tun, das ist das Neue daran. Das einfach mit einem Grundgedanken dahinter zu tun, das ist das Neue daran.
Das sind also auch nochmal zwei Ebenen. Auf der einen Seite das Ziel, dieses Goal, was ich mir stecke für die 12 Wochen, aber auf Dauer auch so den eigenen Sinn und Zweck, also so das, was will ich eigentlich letztendlich den Sinn des Lebens sozusagen für sich darüber auch Wirklichkeit werden zu lassen oder zu entdecken?
Ja, oder wenigstens den Sinn eines Teils meines Lebens. Also Sinn des Lebens finde ich jetzt sehr groß gesteckt, aber so Sinn eines Teils meines Lebens, so dieses, es kann ja auch sein, dass ich nach 12 Wochen denke, mir klar wird, ach nee, weißt du was, dieses in Kommunikation wechseln oder in anderen, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will. Ja, durch diese Erfahrung, die ich jetzt über die 12 Wochen gemacht habe, kann auch sich mein Ziel als etwas herausstellen, wo ich sage, nee, das ist eigentlich nicht so, was ich mir vorgestellt habe. Ist dann aber auch eine Erfahrung wert, dass ich einfach sage, nee, das ist es nicht. Entweder ich gehe dann das ganze Ding nochmal durch oder ich verändere mein Ziel, indem ich mein Ziel mage mit, was will ich eigentlich? Ich möchte eigentlich herausfinden, so, das war zum Beispiel eins meiner, man kann es im Buch nachlesen. Möchte mal gucken, was so möglich ist, was so geht. Ja, also ich hatte eigentlich kein Ziel. Ich habe nur Working Out Loud, Sir Coaching, habe die Hand gehoben und gesagt, hier, Ziel habe ich nicht, wir arbeiten es mal zusammen. Also ich kann dann auch als mein Ziel haben mit, ich möchte einfach mal rausfinden, was zu mir passt. Was ich mache, fühle ich mich gerade nicht so toll. Oder es ist nicht die Erfüllung, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Dieses, was gibt's denn noch da draußen, wo meine Fähigkeiten zu passen, ja? Dann sieht die Liste anders aus. Dann geht es im Grunde los mit, was habe ich denn für Fähigkeiten? Was habe ich für Vorstellungen? Was mag ich? Was mag ich nicht? Oft weiß man ja eher, was man nicht mag, als das, was man mag. Dann geht die Liste sozusagen andersrum los. Ja, aber diese Liste ist immer das lebende Arbeitsdokument.
Ja, und Listen gibt es ja in vielen solchen Methoden, so Getting Things Done oder Scrum oder so. Da hat man auch überall mit Listen und Backlogs und so weiter zu tun. Also ich glaube, das ist, David Allen von Getting Things Done hat es mal schön beschrieben, sein System sozusagen als Methode, um einfach bestimmte Dinge aus dem Kopf herauszubekommen in ein System, dem man vertraut. Und ich denke, das ist so ein wichtiger Aspekt, so dieses, was einem immer schon mal so im Kopf rumschwebt, was vielleicht auch implizit mitwirkt, wenn man jetzt twittert, irgendwie mal explizit zu machen und zu sagen, warum tue ich es eigentlich und mit wem müsste ich mich vernetzen und wie könnte ich so eine Beziehung eben ausbauen.
Und wie kann ich eigentlich, wie kann ich zum Beispiel noch mehr davon profitieren? Wie kann ich dafür sorgen, dass andere noch mehr davon profitieren? Ja, also all dieses mit diesem Sinn und Zweck, mit diesem Purpose. Deswegen die fünf Elemente, die du vorhin ja schon genannt hattest, das ist ja nichts Neues. Die kennt jeder. Aber diese Zusammenführung in einem Modul, in ein Handwerkszeug, glaube, das war für mich auf alle Fälle das Neue. Und das war auch für mich das, wo ich so drauf angesprungen bin. Weil es für mich irgendwie vollkommen Sinn gemacht hat von Anfang an.
Ja, das war auch das, was ich, als ich das erste Mal mit dem Berührung kam, sozusagen interessant fand. Dieses, man startet nicht mit Tool, sondern man startet mit persönlichen Zielen, was es sofort erstmal zu einem strategischen Werkzeug macht.
Ja.
Und dann eben auch diese ganz konkrete Anleitung, wenn ich mal gesagt habe, so es macht Sinn für mich, wie kann ich mich denn jetzt da rein begeben? Ne? Also so dieses 50.000 Fuß Flughöhe, warum eigentlich? Und dann aber das konkrete Doing eben auch über diese Guides abgedeckt. Ja. Ja, und bei den Circle Guides ist es ja so, die ersten Wochen haben eine dedizierte Agenda. Woche 4 bis 12 läuft nach so einer generischen Agenda. Beim Scrum würde man sagen, was ist bisher geschehen, was mache ich nächste Woche, was hält mich auf? Vom Gefühl würde ich sagen, Woche 4 bis 12 dient eher der Verstetigung dessen, was man sich in den ersten 4 Wochen konzeptionell überlegt hat.
Ja, Woche 4 bis 12 ist das Üben, 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 Anwenden, Anwenden, Anwenden. Das ist das, was ich vorhin meinte mit, ich muss Dinge wiederholen und ich muss sie immer wieder machen, um sie selbstverständlich werden zu lassen. Dass ich überhaupt gar nicht mehr darüber nachdenke mit, oh, teile ich das jetzt mit dem Simon, sondern dass ich sofort sage mit, oh, habe ich gelesen, teile ich mit dem Simon. Ja,
also eine Gewohnheit wird.
Dass das eine Gewohnheit wird. Das ist die Woche 4 bis 12. Und 4 bis 12 ist auch sozusagen der Zeitpunkt, in dem man, wenn das Ziel doch nicht so das war, da eigentlich herausfindet, weil man in diesen Machmodus geht. Woche 1 bis 3 ist noch viel in so Zielsetzungen erarbeiten, wie gesagt, dieser Liste, Contribution List, was habe ich anzubieten, mit wem möchte ich mich eigentlich vernetzen. Das ist noch viel Theorie. Und 4 bis 12 ist dann Praxis. Und wenn man dann in die Praxis geht und man wird immer ein paar unangenehme Momente haben. Also ich fand das auch ganz eigenartig, wildfremde Menschen anzuschreiben. Und ich bin wahrlich kein schüchterner Mensch, aber ich fand das auch, da bin ich dann vielleicht auch wieder sehr deutsch, das war für mich wirklich eine Hemmschwelle. Ich war dann sehr froh, als ich es gemacht habe, weil ich eigentlich nur gutes Feedback bekommen habe dazu. Aber dieses, man wird unangenehme Momente haben, aber wenn man merkt, dass man nur unangenehme Momente hat, weil das Ziel vielleicht nicht das ist, was tatsächlich das Richtige ist. Das stellt sich bei vier bis zwölf raus, weil es da wirklich um das Machen geht. Mit was hast du denn gemacht? Wen hast du angeschrieben? Hast du irgendwie Feedback bekommen? Wie hast du darauf reagiert? Und halt auch wirklich, dann kommt der Facilitator in die Rolle, zu sagen mit, du hast dir doch letzte Woche angenommen, den anzuschreiben. Was hast du denn gemacht? Wie ist es denn passiert? Wie ist es denn gelaufen? Und wenn man dann immer nur mit, oh nee, habe ich noch nicht so, nee, eigentlich nicht.
Prokrastination.
Genau, ja. Das ist 4 bis 12. Das ist das Anwenden, Machen.
Das ist auch die Zeit, die ich einfach brauche, um eine Verhaltensänderung irgendwie zu verstetigen.
Ja. Also ich werde ja auch nicht von heute auf morgen zum Jogger vorm Herrn. Ja? Also da muss ich ja auch, die ersten Male denke ich mir noch so, oh Gott, nee. Und ich muss es ja auch irgendwie immer wieder machen, bis es sozusagen meine normale Routine ist, dass ich mir morgens meine Laufschuhe anziehe und laufen gehe. Und da ist es im Grunde genauso, weil ich eine Verhaltensänderung herbeiführen will, weil ich etwas, was ich vorher noch nie gemacht habe oder vielleicht nur sporadisch gemacht habe, in meinen normalen Arbeitsalltag aufnehmen will. Das soll für mich so normal sein wie morgens Zähne putzen. Und das kann ich nur, indem ich es immer und immer wieder tue und indem ich, wenn ich darüber rede und wenn ich erkläre, was ich gemacht habe, auch herausfinde, mit was hätte ich besser machen können. Ja, wir sind wieder bei Lessons Learned. Was hätte ich besser machen können? Was hätte ich anders machen können? Was wäre eventuell besser gewesen? Also, dass man im Grunde diesen Lernprozess immer durch hat und sich auch einfach erlaubt, Fehler zu machen. Ich bin ja in einer zwischenmenschlichen Beziehung auf einmal und da werden immer Fehler gemacht. Und es funktioniert auch nicht immer. Ja, ich bekomme nicht immer ein positives Feedback. Ich bekomme auch manchmal gar kein Feedback, wenn ich jemanden anschreibe oder wenn ich jemandem was auf Twitter irgendwie rübergebe oder einen LinkedIn-Artikel kommentiere oder was auch immer. Kann sein, dass sich da gar nichts tut. Das ist aber kein Grund, um mit der Methode aufzuhören.
Du würdest sagen, in der Mehrheit der Fälle oder in einer ausreichend großen Zahl bekommt man das eben.
Ja.
So dass es sich unterm Strich dann für dich jetzt nach deiner Erfahrung auf jeden Fall lohnt. Und du praktizierst es ja auch, wie du gesagt hast, so in, ich würde mal sagen, so einem Gemischtbetrieb, also sowohl nach intern als auch nach extern. Das ist ja vielleicht für Organisationen. Also du hast von Twitter gesprochen, du hast von eurer internen Plattform gesprochen. Wie würdest du diese Grenze beschreiben? Man sagt ja heute auf der einen Seite, Organisationen müssen sich nach außen öffnen. Enterprise 2.0 ist so die Vernetzung der Organisation mit der Außenwelt. Auf der anderen Seite gibt es Themen wie Geheimhaltung, Compliance. Wie passt das zusammen?
Also ich teile über meine Arbeit nach außen gar nicht. Das liegt einfach daran, dass ich in einem sehr streng reguliertem Unternehmen arbeite und dass wir für die Vernetzung nach außen sehr kompetente und sehr gut ausgebildete Mitarbeiter haben, die das tun. Die also unsere Twitter-Accounts betreuen, Facebook, Google, was es da auch immer alles gibt, die also das Unternehmen nach außen hin repräsentieren. Ich trenne Working Out Loud da tatsächlich sehr in intern rede ich über meine Arbeit und auch sehr viel mit den verschiedensten Leuten über unser Social Intranet. Und extern mache ich auch Working Out Loud, aber über einen anderen Bereich in meinem Leben, was mehr Hobby oder doch was Hobby ist. Also über meinen Blog, übers Bloggen. Ich glaube, wenn es diese strenge Regulierung nicht geben würde, würde ich wahrscheinlich auch mehr über das Interne reden, weil ich finde es bei mir sehr schwer, meine Themen zu generalisieren. So zu generalisieren, dass ich sie nach außen tragen kann, ohne irgendwie in Gefahr zu begeben, wenn wir über Geheimhaltung reden, etwas zu sagen, was ich nicht sagen soll. Und deswegen lasse ich es einfach bleiben.
Eine harte Trennlinie, ne?
Ja, also was ich mache, ist solche Sachen wie hier zu sagen mit, ne, wie benutzen wir Social Media, Social Intranets, das ja, aber nicht über meine konkreten Aufgaben. Das liegt einfach an der Natur der Branche.
Jetzt wollen wir so in Richtung Ende gucken. Ihr seid jetzt ja schon eine ganze Weile unterwegs mit Working Out Loud intern. so mal über alles betrachtet, gibt es da schon Lessons learned? Also gibt es schon Erfahrungen, wo ihr sagt, die habt ihr gemacht, gerade jetzt in Bezug auf, man bringt eine Organisation, ein Unternehmen eurer Größe in Berührung mit so einer Methode?
Erstaunlicherweise ist es überhaupt nicht schwer. Und an deinem Blick sehe ich gerade, dass du dir das nicht gedacht hättest. Und ich hätte es auch nicht gedacht. So wie Menschen mit diesem Thema, so wie die Kollegen mit diesem Thema in Verbindung kommen. Und zwar in allen Regionen. Springen sie entweder sofort drauf und sagen, das finde ich super interessant, ich möchte mehr darüber wissen. Oder sogar mit, ich melde mich sofort von Circle an. Es ist erstaunlich, wirklich, es ist erstaunlicherweise nicht schwer. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass die Menschen eigentlich etwas haben wollen, was sie an die Hand bekommen, womit sie selber arbeiten können. In ihrer eigenen Zeit, in ihrem eigenen Kalender, unter ihrem eigenen Zeitmanagement. Mhm. Wo nicht gesagt wird, so, Montag und Dienstag gehst du jetzt zu dem Seminar und der Kollege sagt so, aber Montag und Dienstag habe ich ein Release, das raus muss, das passt mir irgendwie gar nicht. Sondern ich kann das in meiner eigenen, in meiner eigenen Zeit machen. Nämlich dann, wenn ich es sozusagen verarbeiten kann. Und, dass sie auch etwas an die Hand bekommen, damit sie an sich selber arbeiten können. Verlust von Kontrolle habe ich noch nie, also das Argument habe ich noch nie gehört.
Okay.
Mit, oh, wir, ne, wenn der Mitarbeiter da irgendwie was selber, irgendwie, nee, lass mal lieber. Gibt es bei uns eigentlich nicht. Es hat mich auch wirklich überrascht, dass, also dass die Events, wenn der John Stepper macht ja auch so Events oder gibt ja Reden, stellt das Thema vor, dass die ausgebucht sind, das überrascht mich nicht, weil er das wirklich sehr, sehr gut macht, weil er wirklich sehr, sehr gut ist, das zu tun. Aber es hat mich wirklich überrascht, dass Leute auch durch alle Altersgruppen, durch über alle Regionen, alle Geschäftsbereiche, dass die wirklich raufspringen und sagen, hey, das finde ich super, weil das ist etwas, was ich für mich machen kann. Das ist aber auch etwas, was ich für das Unternehmen machen kann. Also wo ich auch dem Unternehmen wieder Mehrwert bringe. Das ist aber etwas, was ich in meiner ganz persönlichen Zeitschiene fahren kann. Ja, wo ich für mich entscheiden kann, habe ich die 12 Wochen und ich kann mich vollkommen drauf fokussieren, diese eine Stunde pro Woche. Und dann habe ich kein Schuldgefühl mit, oh, ich bin jetzt den ganzen Tag draußen, morgen erwarten mich wieder 120 E-Mails, oder 2 Tage, die ich in den 2 Tagen bekommen habe und die Kollegen haben für mich mitgearbeitet und ich muss vorbereiten und nachbereiten, wenn ich so 2 Tage auf so ein Seminar gehe. Das ist einfach das, was wirklich ankommt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Was ich spannend finde, ich habe jetzt bisher auch noch keinen Fall gesehen in der Personal-Community, so HRler, so eine Weile schon so ein Diskurs, formelles versus informelles Lernen, so 70-20-10-Regel, wo ich jetzt auch schon ein paar Foliensätze gesehen habe, wo informelles Lernen oder Working Out Loud im Bereich informelles Lernen aufgetaucht ist. Jetzt gibt es ja im Personalbereich immer die Frage, wie kann ich so die Lernerfolgskontrolle gewährleisten, wo dann am Ende doch meist irgendwie Stunden in Klassenräumen gezählt werden. Also ich denke, da wird man sich völlig von lösen müssen, so eine konkrete Lernerfolgskontrolle bei so einem Werkzeug einführen zu können.
Ja, aber also ich bin jetzt kein HRler, aber für mich persönlich ist diese Lernerfolgskontrolle mit Stunde pro Klasse, wie viele Stunden Seminar hast du in einem Jahr gehabt, ist für mich keine Lernerfolgskontrolle. Das ist eine Eben. Anwesenheitskontrolle.
Genau.
Ja, das ist dieses, ich habe dich da hingeschickt. Das zeigt mir nicht, hast du das, was du da gelernt hast, A, aufgenommen und kannst du es B, umsetzen. Und kannst du es übrigens C, auch in 2 Jahren noch umsetzen. Ja, weil das meiste ist ja, gerade wenn wir über so Selbstförderung, Selbstmanagement, solche Seminare reden, also wenn wir jetzt nicht über technische oder wirklich Wissensseminare, sondern diese Selbstveränderungs-Change-Seminare reden, das ist alles ganz super und ich kann das auch, wenn ich da rausgehe und ich kann das vielleicht auch noch 3 Monate später und nach einem halben Jahr bin ich dann wieder in dem Trott drin, weil es einfach nicht angewandt wird. Mit diesem Selbstcoaching oder Selbst, ja im Grunde ist es ein Selbstcoaching, was ich mache. Dadurch, dass ich es konkret über einen gewissen Zeitraum anwende, ist einfach die Chance sehr viel höher, dass es in meinen normalen Ablauf hineingeht. Und dass es auch wirklich eine Veränderung meines Mindsets irgendwie anregt.
Und am Ende kann ich zählen, ob die Leute in den Circles waren. Und das sagt mir genauso viel aus, wie wenn ich zähle, ob sie im Klassenzimmer waren.
Warst du in einem Seminar drin, ja. Sondern ich finde, das ist auch immer das Problem, nur das ist immer das Problem, nicht die Herausforderung bei Change Management, Wissensmanagement. Es ist unwahrscheinlich schwer zu messen, hat das, was ich an Dingen angeregt habe, an Prozessen geändert habe, ist das wirklich angekommen? Ist das in dem Kopf, in den Köpfen der Menschen angekommen? Das ist immer schwer. Was ich spannend finde, ist, wir haben einen Bereich in den Americas, also in den USA, wo zum Beispiel alle Trainees, alle neu startenden Trainees mit dem Buch von John Stepper ausgestattet werden. Also wenn die sozusagen die Bank betreten, ist das erstmal ein Teil des Willkommenspacks. Und das ist übrigens eine Methode, die wir in der Bank irgendwie anbieten, um dich selber zu trainieren. Ja. Und das war eine Antwort oder was, das war wirklich eine Idee von HR, nicht andersrum. Das fand ich sehr spannend, weil da ist HR schon raufgesprungen und hat gesagt, hey, das finde ich super. Das ist etwas, weil die Arbeitnehmer heutzutage, glaube ich, und ich glaube, der Wandel wird gehen immer mehr in Selbsttraining, in Selbstkurse, ich glaube, es wird weggehen von Classroom-Training. Es wird es immer noch geben für technische und wirklich fachliche Sachen. Aber ich glaube, alles, was so in persönliche Weiterentwicklung geht, wird mehr in Selbstmanagement reingehen.
Also das vielbeschworene, selbstgesteuerte, lebenslange Lernen.
Ja, das, was wir eigentlich im Grunde immer erwarten, was wir auch fordern. Aber wenn Leute es dann tun, ist es nicht gut genug, weil sie kein Zertifikat nachweisen können.
Ja, ja, gut. Ich glaube, aber mit den Zertifikaten, da werden wir uns auch schon noch eine Weile beschäftigen müssen.
Ja.
An verschiedenen Stellen. Wenn jetzt jemand den Podcast hört, der sagt, Mensch, sowas würde ich gerne in meiner Organisation auch machen und vielleicht so ein soziales Netzwerk haben wir intern auch schon. Mhm. Was würdest du so jemand empfehlen? Ist es eher mal eine Präsentation im Management machen? Würdest du empfehlen, eher mal einen Pilot, mal so einen ersten Circle durchführen, um Mitstreiter zu gewinnen? Ist es das Buch verteilen? Also wie kann man sowas am besten anpacken?
Ich würde zwei Wege gehen. Aus der Erfahrung der Plattform in unserem Unternehmen, ich würde zwei Wege geben, nämlich beide. Ich würde top-down und bottom-up gehen. Also ich würde wirklich top-down gehen mit, ich mache mal eine Präsentation im Senior Management, kommt immer drauf an, wie groß das Unternehmen ist. Ja, aber ich mache eine Präsentation, Teamleitung, Geschäftsleitung, je nachdem, wie hoch man gehen will, um das vorzustellen und hol mir da das Buy-in, um von unten mit den Circle, vielleicht mit einem Circle anzufangen. Oder vielleicht, wenn ich so eine Social-Plattform habe, um irgendwie einen Pilot, eine Gruppe zu bilden. Ich würde beide Wege gehen. Weil aus der Erfahrung heraus, bottom-up kriegt man die sowieso drauf wollen, die das toll finden. Und das sind die besten Leute, um den Rest inklusive Management zu überzeugen, dass das eine super Sache ist.
Ja, und die Materialien sind ja, wie gesagt, auch sehr einfach.
Genau, die Materialien sind sehr einfach zu bekommen. Das Buch bestellt man bei dem Buchhändler seines Vertrauens. Die Circle Guides sind auf workingoutloud.com. Es gibt auch eine workingoutloud.de, also es gibt eine deutsche Community, wo, glaube ich, nach und nach die Circle Guides übersetzt werden, aber wo sich Menschen wie du und ich zusammenfinden, die dieses Thema einfach in Deutschland aktiv betreiben und ein bisschen bekannter machen wollen. Also auch eine gute Quelle, um mit gleichgesinnten Kollegen genau. Erfahrungen auszutauschen.
Wo wir ja auch, also freundlicherweise ja gestartet vom
genau.
Joachim Adler, genau. Mit einer Yammer-Community dahinter, genau. Wo man sich austauschen kann und wo wir ja auch so die ersten drei Circles mal gestartet haben, um das im Eigenversuch auch hier zu erproben. Ich glaube, die sind auch alle jetzt mittlerweile unterwegs, da wird es dann im Herbst so die ersten Erkenntnisse geben.
Genau.
Da war ja so in den ersten Treffen auch die Fragestellung, wie passt so eine Methodik zum, in Anführungszeichen, deutschen Sprach- und Kulturraum? Muss man da eine Adaption vornehmen? Mein erster Eindruck jetzt als Facilitator von einer der Circles ist, dass das so generisch ist, dass man wahrscheinlich schon kulturspezifisch so dieses, wie offen spricht man über sich selber und seine Ziele und über Fehler, dass es da schon Unterschiede gibt, dass es aber, glaube ich, für die Methodik selber keine großen Anpassungen gibt.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich würde nichts an der Grundmethode ändern. Wir haben ja auch Überlegungen gehabt, mit übersetzen wir den Begriff Working Out Loud. Da sind die fantasievollsten und wundervollsten und abstrusesten Übersetzungsmöglichkeiten aufgekommen. Und also ich für mich habe einfach entschieden, es gibt bestimmte stehende Begriffe, die am besten nicht übersetzt werden, weil in dem Originalwort eigentlich alles drin ist.
Ja, und weil man sich auch schwer tut, bestimmte Sachen
ja, also eins zu eins. Ja, also weil wenn ich das ins Deutsche übersetzen will, dann komme ich wieder ich muss es im Grunde erklären. Also ich muss es durch einen sehr langen Satz dann irgendwie erklären, was sich hinter diesem Schlagwort Working Out Loud eigentlich verbirgt. Und ich bin auch so der Meinung, wenn ich doch eine Verhaltensveränderung initiieren möchte, weil ich das Grundkonzept toll finde und weil ich die Grundidee toll finde, dann kann ich das nicht zu sehr an meinen deutschen Sprachgebrauch und an meine deutsche Kultur andocken, weil ich dann im Grunde die Verhaltensänderung, die ich haben will, nicht bekomme. Ja, also wenn ich wieder alles auf meinen Ausgangspunkt zurückfahre, bekomme ich eigentlich nicht das, was ich haben möchte, nämlich diese Kulturänderung mit. Du kannst auch offen über dich sprechen oder offener. Die meisten haben so ein bisschen das Problem mit dieser Generosity. Das stimmt tatsächlich. Also dieses Leuten einfach mal sagen, hey, hast du super gemacht. Das kommt ganz vielen Menschen am Anfang schwer über die
Lippen. Ja, und ich denke, das.
Ja, aber was denkt der dann von mir? Und ich kenne den doch gar nicht. Und jetzt soll ich dem auf einmal sagen, hey, hast du super gemacht. Und ich stelle dann immer die Gegenfrage, sag ich, wie würdest du dich denn fühlen, wenn irgendjemand, den du gar nicht kennst, über deine Arbeit sagt, hey, das finde ich prima.
Ja, und das finde ich auch. Also diese ganzen Inhalte jetzt der Materialien ins Deutsche zu bringen, das ist, denke ich, schon sinnvoll, weil es klar, jetzt wenn man so in den Mittelstand schaut oder so, vielleicht viele gibt, die sich mit englischen Texten vielleicht schwer tun oder die generell davon abgestoßen sind, wenn sie auf englisches Material treffen, das mag sein, aber ich glaube auch, der Titel jetzt würde ich, glaube ich, auch nicht übersetzen. Und man sieht ja bei vielen Methoden wie Scrum und Balanced Scorecard und weiteren, wo
wie
sich auch
einfach... Wie würdest du denn Balanced Scorecard übersetzen wollen? Also das ist
balancierte,
so ausbalancierte...
Trefferkarte.
Genau.
Keine gute Idee. Okay, Barbara, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Da nicht für. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Freue mich auch in Zukunft von dir auf Twitter und im Blog einiges zu lesen und auch vielleicht kommt der eine oder andere übers Podcasten auch auf die Idee. Meiner Meinung nach ist Podcasten auch eine Art des Working Out Louds, wo man mal ein bisschen länger über Themen sprechen kann als in 140 Zeichen. Also unser Gespräch heute passt, glaube ich, nur schwer in 140 Zeichen. Danke dir ganz herzlich.
Bitteschön.
Ciao.
Ciao.